Hallo, mein Name ist Jana Konrad. Ich bin Physiotherapeutin und Gesundheitswissenschaftlerin und die Vorsitzende der Gesellschaft für klinische Psychoneuroimmunologie, kurz KPNI. Mir gegenüber sitzt die wunderbare Birgit Schröder, Heilpraktikerin, mit mir im Vorstand der KPNI tätig. Und ansonsten betreibt sie eine eigene Praxis für KPNI in Köln. Hallo, ich freue mich.
Hallo Jana, danke für die Einladung.
Und wir beide sprechen heute über die folgende Frage. Was genau ist die KPNI?
Ja, und das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil ich die auch sehr häufig in der tagtäglichen Praxis gestellt bekomme. Das zeigt aber, dass diese Wissenschaft noch nicht so bekannt ist, dass sich die meisten Klienten, Patienten was konkret darunter vorstellen können. Gleichzeitig stellt man aber fest, wenn man so ein bisschen drüber spricht, was es eigentlich ist, das tun wir ja gleich, dass sich dann herausstellt, dass die Ansätze der KPNI im Grunde für fast jeden Menschen einen Mehrwert darstellen und das halt wirklich egal, ob er nur prinzipiell was für seine Gesundheit tun möchte oder eine chronische Erkrankung hat oder auch ganz akute gesundheitliche Probleme.
Genau, dann fangen wir ganz von vorne an. Weil wissenschaftlich gesehen entstammt die KPNI der Psychoneuroimmunologie, also ohne K. Und das ist eine Wissenschaft, die sich schon sehr lange mit dem Zusammenspiel der einzelnen Systeme im Körper befasst. Genau genommen hat man Ende des 19. Jahrhunderts schon festgestellt, dass Tiere unter Stress anfälliger für Infekte werden. Das hat man einfach so beobachtet und in den 1970ern wurde das Forschungsgebiet dann wirklich etabliert, nachdem Robert Ader, ein amerikanischer Psychologe, nachgewiesen hat, dass das Immunsystem, ganz konkret die Immunzellen, mit den Nervenzellen des Menschen zusammenarbeiten und kommunizieren, und zwar in beide Richtungen. Und das ist die Grundlage für Erklärungen, warum psychologische Prozesse sich nachweisbar auf körperliche Funktionen auswirken und andersrum. Und da steht im Mittelpunkt ganz häufig die Psyche und das Immunsystem, weil das beides einfach sehr, sehr wichtige Systeme sind innerhalb des Körpers. Und da sind wir wieder beim Thema, was macht Stress mit dem Immunsystem und was macht das Immunsystem mit unserer Fähigkeit, Stress zu begegnen? Das war eine bahnbrechende Erkenntnis und bietet die Erklärung für komplexe Zusammenhänge und auch komplexe Krankheitsbilder und letztendlich auch zu einer ganzheitlichen Lösung. Lange kamen aber diese Erkenntnisse, wie es häufig ist, nicht in der medizinischen Praxis an. Und erst als vor 15 Jahren Professor Bram van Dam und Professor Leo Brünnbrunn die klinische Psychoneuroimmunologie begründet haben, war der Weg zur klinischen Anwendung tatsächlich geebnet, weil es da genau darum geht, wie kann ich diese Erkenntnisse so übersetzen, dass sie auch beim Patienten ankommen und in der Praxis anwendbar werden.
Ja, danke dir, Jana, für diese Art der Erklärung. Ich knüpfe jetzt mal an, denn jetzt ist es ja wahrscheinlich spannend zu erfahren, wie wäre denn das Ganze in der Anwendung in der tagtäglichen Praxis. Und ich glaube, den Aspekt kann man am besten beantworten, wenn man sich die Frage stellt, was zeichnet denn einen KPNI-Therapeuten, wenn ich den denn aufsuchen möchte als Patientin, Klientin, was zeichnet ihn denn tatsächlich aus? Da würde ich sehr gerne drei Aspekte nennen. Der erste und für mich elementar wichtige ist, er wird auf jeden Fall Zeit für Sie als Patientin mitbringen und für Ihr Anliegen und Ihre Symptome. In der Regel haben wir in der Erstanamnese ein Zeitfenster von einer Stunde bis anderthalb. Und daran sieht man schon, wie umfassend so eine Erstanamnese tatsächlich ausfallen kann. Der zweite wichtige Aspekt ist, es geht nie nur darum, das Hauptsymptom zu erfassen, mit dem der Patient, die Patientin die Praxis aufsuchen wird, sondern der Therapeut wird immer bemüht sein, nach weiteren Auffälligkeiten zu suchen im Rahmen der Anamnese. Das heißt, er wird bildlich gesprochen eine Reise durch den Körper antreten und schauen, gibt es an der einen oder anderen Stelle weitere Auffälligkeiten. Auffälligkeiten bzw. Symptome. Und das ist so besonders wichtig, weil, das hast du schon gut erklärt, Jana, weil die KPNI ja Zusammenhänge zwischen den einzelnen Organsystemen herstellt. Und deswegen ist es so wichtig zu schauen, gibt es an der einen oder anderen Stelle auch Auffälligkeiten. Und dann ist es die Aufgabe des Therapeuten, hier mögliche Zusammenhänge und Wirkmechanismen zu erkennen. Und der dritte für mich auch sehr wichtige Aspekt, den ich an dieser Stelle nennen möchte, ist, dass die KPNI, klinische Psychoneuroimmunologie, eben keine Trennung von Körper und Geist vornimmt. Das ist ja ein dualistisches Modell von Descartes, einem französischen Philosophen, was in der Medizin tatsächlich noch relativ weit verbreitet ist, aber das macht die KPNI eben nicht. Jetzt bedeutet das, dass ein KPNI-Therapeut in so einer Sitzung auch psychoemotionale Aspekte mit erfragt. Jetzt ist das wieder so ein schwieriger Begriff, ne? Was bedeutet psychoemotional? Und dafür möchte ich mal ein, zwei kleine Beispiele geben. Und da kann der Zuhörer vielleicht diese Fragen für sich auch schon mal beantworten. Eine erste, vermeintlich einfache, aber doch so wichtige Frage wäre, was denkst du über deine Erkrankung, über dein Symptom? Da erlebe ich tatsächlich häufig, dass gar nicht gut aufgeklärt wurde. Und wenn ich nicht genau weiß, was das für mich letztendlich bedeutet, entsteht eine große Unsicherheit und die verstärkt mitunter ein Krankheitsgeschehen. Eine weitere wichtige Frage, die sich anschließen würde, wäre, welche Emotion ist denn damit verknüpft? Und da erlebe ich ganz häufig Angst oder sogar Ohnmacht. Und eine dritte wichtige Frage wäre, wie sehr beeinflusst das Symptom, die Erkrankung, dein soziales Leben beziehungsweise gegebenenfalls deine Beziehung? Und diese Aspekte mit einzubeziehen sind aus meiner tagtäglichen Praxiserfahrung so wichtig, weil ich häufig erlebe, dass die Emotion Angst eine Rolle spielt. Das führt gefühlt zu einem Kontrollverlust. Wichtig ist es dann, den Patienten einfach handlungsfähig zu machen, damit er die Kontrolle zurückgewinnt und die Angst kleiner werden kann. Das ist ein wesentlicher Aspekt, den die klinische Psychoneuroimmunologie eben auch mit erfasst.
Absolut. Und es geht ja darüber auch noch hinaus. Also so wie wir als Person unser eigenes Netzwerk sind, leben wir ja auch in einem Netzwerk. Und dem Einfluss können wir uns gar nicht entziehen. Und so kommt es ja, dass ein KPNI-Therapeut auch immer noch die Umwelt und das soziale Umfeld eines Menschen mit in die Überlegungen, die Diagnostik mit einbeziehen wird. Und ja, damit gleich die nächste Frage. Wie läuft so eine KPNI-Sitzung ab?
Ja, Jana, das ist natürlich jetzt eine sehr schöne Frage, die ich möglichst konkret gerne beantworten möchte. Auch dazu nochmal, damit es anschaulicher wird, vielleicht ein Bild. Jeder hat eine Vorstellung von einem treibenden Eisberg im Meer. Und tatsächlich ist das Bild so, dass das Hauptanliegen, mit dem der Klient die Praxis aufsuchen würde, den KPNI-Therapeuten, dass das Symptom die Spitze des Eisberges ist, die eben sichtbar über die Wasseroberfläche ragt. Und natürlich ist es hier wichtig, dieses Hauptsymptom erstmal genauestens zu explorieren. Aber wir wissen alle, dass der Eisberg unter der Wasseroberfläche viel, viel größer ist. Und der KPNI-Therapeut wird sich nun mit diesem Volumen unterhalb der Wasseroberfläche befassen. Und das bedeutet konkret, dass man anamnestisch fragen wird nach Auffälligkeiten, zum Beispiel beim Schlafen, liegen Schlafstörungen vor, was macht die Darmgesundheit, wie funktioniert Verdauung, wie sieht das Ernährungsverhalten aus, gibt es Zyklusauffälligkeiten, wie ausreichend umfassend bewegt der Patient sich, was macht die Zahngesundheit, um nur einige Beispiele zu nennen. Und interessant an dieser Stelle, das erlebe ich häufig, ist, wie wichtig es ist, diese einzelnen Aspekte zu erfassen, weil der Patient ganz häufig Auffälligkeiten gar nicht mehr als solche wahrnimmt. Zum einen, weil sie einfach schon länger bestehen und man sich dran gewöhnt hat und denkt, ach, das ist doch normal. Und zum anderen, weil man sich über zum Beispiel Verdauungsauffälligkeiten ja nicht unbedingt austauscht und man so gar keine Referenz hat, ist das denn eigentlich okay? Und daran sieht man, dass man die ein oder andere Auffälligkeit einfach dadurch erfasst, dass man so umfassend fragt. Und dann wird der KPNI-Therapeut bemüht sein, Zusammenhänge herzustellen. Kann es sein, dass aufgrund einer Schilddrüsenunterfunktion es Auffälligkeiten beim Zyklus gibt? Daraus leiten sich dann Therapieinterventionen ab, die sehr unterschiedlich sein können. Das kann von einer Darmsanierung ausgehen bis hin zu einer Mikronährstofftherapie, zu Bewegungsinterventionen, zu einer verbesserten Schlafhygiene. Auch hier möchte ich gar nicht zu viel nennen. Man sieht schon, es wird am Ende sehr, sehr individuell und immer angepasst an die Anamnese, die ich gemacht habe, und an meine Verdachtshypothese, die ich erstellt habe. Und insofern wird jede Therapieintervention individuell an den Patienten angepasst. Wir versuchen immer einen Quick Win mitzugeben, also etwas, was möglichst schnell zu einer Veränderung führt, was hilft, dass der Patient motiviert bleibt, dass eine Compliance entsteht, und dann so langsam aber sicher an die wirklichen Ursachen zu gehen. Und die brauchen ja therapeutisch mitunter länger. Aber mit so einem Quick Win hat man schon mal einen ersten wichtigen Schritt erreicht und dem Körper gezeigt, dass er in eine Veränderung kommen kann. Ja, so würde ich eine erste Sitzung mal in groben Zügen beschreiben.
Spannend, danke dir, dass wir da ein bisschen Einblick bekommen dürfen. Jetzt haben wir ja schon gehört, dass du Heilpraktikerin bist. Ich bin Physiotherapeutin vom Grundberuf. Aber wie ist das generell bei den KPNI-Therapeuten?
Also es sind nicht alle Heilpraktiker oder Heilpraktikerinnen, sondern die Grundvoraussetzung für die Ausbildung, um die in Deutschland machen zu dürfen, ist, dass man einen Gesundheitsberuf erlernt hat. Das können dann Physiotherapeuten sein, Ergotherapeuten, Logotherapeuten, also im Gesundheitswesen eine Ausbildung erlernt zu haben. Und dann ist die KPNI eine dreijährige Ausbildung, Weiterbildung, die man mit dem Titel Therapeut für KPNI abschließen kann. Inzwischen kann man sogar auch einen Mastertitel erwerben. Und je nachdem, aus welchem Ursprungsberuf ein Therapeut, eine Therapeutin dann kommt, wird sie sich verschiedenen Schwerpunkten widmen, was ja auch total Sinn macht. Nicht jeder wird alles total gut abdecken können. Das kann ich aus meiner Erfahrung sagen. Ich habe mich in Richtung Stressmedizin und Frauengesundheit spezialisiert. Und so werden das andere Kollegen vielleicht mit anderen Schwerpunkten auch tun. Und von daher ist es ratsam, sich im Zweifelsfall an uns, also an den Berufsverband zu wenden, wenn man sich unsicher ist, welcher Therapeut für das eigene Anliegen geeignet ist. Wir kennen ja dann unsere Mitglieder und können dann sehr gezielt Empfehlungen aussprechen.
Ja, wenn uns jetzt jemand bis hierhin zugehört hat und sagt, oh ja, das könnte interessant für mich sein, was empfehlen wir denen jetzt zu tun?
Ja, als allererstes und am einfachsten ist es wahrscheinlich, unsere Website zu besuchen und herauszufinden, ob es vielleicht einen KPNI-Therapeuten in der Nähe gibt. Wobei man heutzutage sagen muss, viele arbeiten ja auch online. Das heißt, es müsste jetzt nicht mal ein Kollege in direkter Nähe sein, sondern dank Online-Tätigkeit kann man ja auch weite Distanzen überwinden. Oder aber Sie waren bereits auf der Seite eines Kollegen und haben da von uns gehört. Dann würde ich einfach sagen, mit genau dieser Neugier nachfragen und ins Gespräch kommen. Denn hier hat bei allen Gemeinsamkeiten ja jeder Kollegin seine eigene Vorgehensweise. Und dann einfach rausfinden, ist das der geeignete Therapeut für mich. Ganz wichtig an der Stelle wäre mir noch zu sagen, dass wir natürlich keine Heilversprechen geben können und dürfen. Wir behandeln tatsächlich sehr oft begleitend zu schulmedizinischen Therapien, was ich persönlich auch absolut für sinnvoll erachte. Die Schulmedizin hat ihre absolute Berechtigung, die KPNI hat ihre absolute Berechtigung und am Ende geht es uns allen doch um ein interdisziplinäres Miteinander, um in einem Netzwerk einen guten und gangbaren Weg für den einzelnen Menschen zu finden. Und ich muss sagen, das gelingt zunehmend besser. Da ist noch ein Weg vor uns, aber es gelingt zunehmend besser, was ich sehr schön finde. Und natürlich dürfen sich auch Firmen und Institutionen an uns wenden, die im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements vielleicht einen Vortrag über ein bestimmtes Thema haben möchten. Da kann ich sagen, dass ich das zum Beispiel für die Polizei Köln schon über mehrere Jahre tue, mit sehr schöner Resonanz. Also auch hier vielleicht für den einen oder anderen eine schöne Idee im Rahmen des BGM, sich an uns zu wenden.
Ja, genau. Und im Zweifelsfall stehen wir als Verband für KPNI immer zur Verfügung, wenn es Fragen gibt, wenn es Unklarheiten gibt, wenn jemand Hilfe benötigt. Wir freuen uns auf E-Mails, auf Anrufe und natürlich sind wir auch in den sozialen Medien bei Instagram und Facebook vertreten. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit uns Kontakt aufzunehmen und wir freuen uns über jeden, der das tut und sich für die KPNI interessiert. Dann freue ich mich auf unser nächstes Gespräch, Birgit. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke dir, Jana. Auf bald.
Tschüss.
Tschüss.